Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann einen schönen guten Abend. Cybergrooming, das ist der Fachbegriff für das Phänomen, dass Erwachsene über soziale Netzwerke versuchen, sich an Kinder heranzumachen. Ein wachsendes Problem. Der Bundestag hat heute entschieden, diese Taten besser verfolgen lassen zu können. Auf welche Weise, das erfahren Sie gleich hier. Die Bundesregierung hat in einer geheimen Sitzung den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses einen Bericht der Washington Post bestätigt, wonach das amerikanische Außenministerium mit Strafzöllen gedroht hat, sollten Deutschland, Frankreich und Großbritannien nicht den Streitschlichtungsmechanismus im Atomabkommen mit dem Iran auslösen. Eine Erpressbarkeit weist die Regierung aber zurück. In Berlin ist die Grüne Woche für das Publikum eröffnet worden. Tausende Landwirte demonstrieren derweil gegen zu niedrige Preise und strengere Vorschriften bei der Düngung. Union und SPD streiten um die Grundrentenpläne von Sozialminister Heil. Und in Thüringen, dort streiten Grüne und Linke um die Zahl der Ministerien. Im Hintergrund gleich anschließend geht es um die sogenannten Todesmärsche, das letzte Kapitel des nationalsozialistischen Massenmords. Erwachsene Männer nehmen über das Internet unter falscher Identität Kontakt zu Kindern auf, mit dem Ziel, sie sexuell zu missbrauchen. Das sogenannte Cybergrooming ist nach Ansicht von Experten ein regelrechtes Massenphänomen. Polizeibeamte geben sich inzwischen als Minderjährige aus, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Das Problem: gehen Personen auf solche Offerten ein, machen sie sich nicht strafbar, denn dahinter steht ja keine minderjährige Person. Der Bundestag hat heute eine Verschärfung des entsprechenden Gesetzes beschlossen und eine bessere Bekämpfung von Kinderpornografie im Netz. Gudula Geuter.
Ermittler brauchen bessere Möglichkeiten, um gegen Kinderpornografie im Internet vorzugehen. Da waren sich Vertreter aller Fraktionen im Bundestag völlig einig. Nicht nur Jan-Marco Lutschak, CDU, und Johannes Fechner, SPD.
Hinter jedem Bild, was dort im Internet kursiert, hinter jedem Video, da steht ein Opfer. Ein Kind, das missbraucht wurde, was wahrscheinlich sein Leben lang traumatisiert bleiben wird.
Nach der polizeilichen Kriminalstatistik hat sich seit 2015 die Zahl der Verbreitung und der Herstellung von kinderpornografischem Material verdoppelt, liebe Kollegen, verdoppelt. Und weil zu befürchten ist, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist, müssen wir jetzt handeln.
Dabei ist das Mittel, das Polizisten an die Hand bekommen sollen, mindestens ungewöhnlich. Sie sollen so Zugang zu Plattformen der Kinderpornografie bekommen, als wären sie selbst Täter, erläutert die Sozialdemokratin Eva Högel.
Es ist dringend erforderlich, dass unsere Ermittlerinnen und Ermittler diesen Zugang bekommen, denn die Täter tummeln sich dort in diesen Foren und häufig wird dann verlangt, dass dort auch Bildmaterial eingebracht wird, damit sozusagen Vertrauen aufgebaut wird.
Solche Bilder sollen die Ermittler also hochladen dürfen, allerdings keine echten, sondern synthetisch generierte, die keinem realen Kind mehr zugeordnet werden können. Trotzdem habe sie sich schwer getan mit dieser Befugnis, räumt Eva Högel ein, ebenso wie Nima Movassat von der Linkspartei und die Grüne Kanan Bayram.
Man kann hier durchaus einwenden, dass dadurch noch mehr Missbrauchsmaterial ins Internet gelangt, auch wenn es nicht echt ist.
Ich will schon feststellen, dass wir uns insoweit überwunden haben, weil uns das Ziel des Schutzes der Kinder hier wichtiger ist.
Notwendig, wenn auch nicht problemfrei, nennt das Instrument auch der FDP-Rechtspolitiker Jürgen Martens.
Denn der Staat ist auch bei der Verfolgung von Straftaten an seine Gesetze gebunden.
Eben das ist der Grund, warum seine Partei, genau wie Grüne und Linke, einer weiteren Gesetzesänderung nicht zustimmt, der Ausweitung der Strafbarkeit beim Cybergrooming. Da macht sich der Täter im Internet an Kinder heran, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen. Das ist schon jetzt strafbar. Johannes Fechner beschreibt das Ausmaß so.
Es geht um unsere Kinder, es geht um junge Menschen in unserer Gesellschaft. Und vor allen Dingen ist es so, dass etwa 15% der Kinder unter 14 Jahre bereits Opfer sexueller Belästigung im Netz geworden ist.
Was bisher nicht strafbar ist, das ist der Versuch, sich an ein nur vermeintliches Kind heranzumachen. Sitzt auf der anderen Seite in Wirklichkeit ein Polizist oder ein Elternteil, liegt ein untauglicher Versuch vor. In Zukunft soll das strafbar sein, nach dem Willen der Koalition und auch der AfD. Es könne nicht sein, so Tobias Matthias Peterka.
Dass durch herkömmliche Rechtsmechanik die Strafbarkeit von Cybergroomern entfällt, wenn auf der anderen Seite eben ein erwachsener Polizist sitzt.
Hier gehe es um den Versuch des Versuchs, kritisieren dagegen die anderen drei Oppositionsparteien, auch Nima Movassat von der Linken.
Während der Beratung ist deutlich geworden, dass die Strafbarkeit nur geschaffen werden soll, um die Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen zu rechtfertigen. So geht's aber nicht. Sie zäumen das Pferd von hinten auf und das machen wir nicht mit.
Der Bericht von Gudula Geuter. Er hat für einige Aufregung gesorgt, der Bericht der Washington Post, wonach die amerikanische Regierung Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die sogenannten E3-Staaten, mit der Verhängung von Strafzöllen gedroht habe, sollten sie nicht den Streitschlichtungsmechanismus auslösen, der im Atomabkommen mit dem Iran integriert ist. Haben die Europäer diesen Mechanismus tatsächlich auslösten, auf amerikanischen Druck hin gehandelt? Die Bundesregierung weist das zurück. Eine entsprechende Drohung hat das Auswärtige Amt jetzt laut Medienberichten allerdings bestätigt. Frank Capellan.
Kuschen Merkel und Maas vor dem amerikanischen Präsidenten? Für Omid Nuripur scheint die Sache einigermaßen klar zu sein. Die Bundesregierung zeigt ihre Erpressbarkeit auf offener Bühne, schimpft der Außenexperte der Grünen. Sie kann den Verdacht nicht entkräften, dass die Drohung der Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt das Schlichtungsverfahren mit dem Iran ausgelöst hat, so Nuripur gegenüber dem Spiegel. Trump hatte damit gedroht, Strafzölle auf europäische Autoimporte in Höhe von 25% zu erheben, sollten Frankreich, Deutschland und Großbritannien den Druck auf Teheran nicht erhöhen. Das bestätigt inzwischen auch das Auswärtige Amt. Sozialdemokrat Heiko Maas streitet allerdings ab, dass dies der Grund dafür war, ein Verfahren in Gang zu setzen, das im Atomabkommen vorgesehen ist. Vielmehr, so der Außenminister im ZDF, sei dies schon lange in Erwägung gezogen worden, nachdem die Iraner erklärt hatten, sich dem Abkommen nicht mehr verpflichtet zu fühlen.
Wir erhöhen auch den Druck. Deshalb haben wir diesen Streitschlichtungsmechanismus im Atomabkommen ausgelöst. Das heißt, jetzt haben wir eine Frist von 2x15 Tagen, die kann verlängert werden. In diesen 2x15 Tagen muss mit dem Iran verhandelt werden und der Iran muss zur Einhaltung seiner Verpflichtungen wieder bewogen werden.
In einer Sondersitzung befasst sich heute Morgen auch der Auswärtige Ausschuss mit der Thematik. Nach außen allerdings dringt nichts. Das Treffen wird klassifiziert, was bedeutet, dass Stillschweigen vereinbart wird. Und auch das nährt Spekulationen. Die Drohung des amerikanischen Präsidenten mit Autozöllen könnte die Ingangsetzung des Schlichtungsverfahrens zumindest beschleunigt haben. Die Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin Constanze Stelzenmüller hält das dennoch für sehr unwahrscheinlich.
Die Auslösung dieses Schlichtungsmechanismus hat hier ja schon Wochen und Monate stattgefunden. Die Amerikaner hatten schon vorher mal gedrängelt. Also das würde ich jetzt nicht so ernst nehmen.
Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor daran erinnert, dass der Iran die Urananreicherung wieder hochgefahren habe. Das Anrufen der Streitschlichtung, heißt es in Regierungskreisen, sei somit nicht überraschend. Die Christdemokratin bekräftigt allerdings, die Europäische Union werde nicht auf die ganz harte Linie der USA gegenüber dem Iran einschwenken. Ähnlich auch Außenminister Heiko Maas.
Der Druck wird jetzt erhöht. Es geht nicht ganz ohne Druck. Aber der Druck darf nie dazu führen, dass die Gespräche abbrechen.
Der iranische Außenminister Zarif warf Deutschland, Frankreich und Großbritannien unterdessen vor, sie hätten die Reste des Atomabkommens verkauft, um neue Zölle von Trump zu verhindern. Allerdings sind entsprechende Drohungen des US-Präsidenten für die Europäer nichts Neues. EU-Handelskommissar Phil Hogan meinte am Rande von Gesprächen in Washington heute, das Thema Strafzölle habe aktuell keine Rolle mehr gespielt. Das sollten doch gute Nachrichten für die Automobilindustrie sein, meint Hogan. Angesprochen auf die jüngsten Drohungen Trumps erklärte er, davon weiß ich nichts.
Frank Capellan war das. Wir bleiben beim Thema Iran, denn der versehentliche Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine, er hat die Führung in Teheran ja enorm in die Defensive gebracht. Jetzt hat der geistige Führer Ali Khamenei zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder ein Freitagsgebet gesprochen und dem Westen dabei massive Vorhaltungen gemacht. Miriam Staber.
Khamenei reagierte in seiner Ansprache auf die aktuellen Ereignisse im Iran. Vor zahlreichen Gläubigen wetterte er in der Musalla-Moschee in Teheran unter anderem gegen Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie hatten am Dienstag den Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens mit dem Iran ausgelöst. Sie sind wie eine gusseiserne Hand, die mit einem Samthandschuh überzogen ist. Ihr Gewissen unterscheidet sich nicht von dem der USA. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Man kann diesen Ländern nicht nicht vertrauen. Der Ayatollah sagte in seiner Predigt auch, der Abschuss des ukrainischen Passagierflugzeugs vor 10 Tagen sei ein bitterer Unfall gewesen. Das Unglück mache die Iraner so traurig, wie es ihre Feinde glücklich mache. Die regierungskritischen Proteste, die sich aus Trauerfeiern für die 176 Todesopfer entwickelt hatten, würden aber keinen Einfluss auf den Kurs des Landes haben. Sind diese wenigen hundert Menschen, die das Bild des Märtyrers General Soleimani beleidigen, das iranische Volk? Oder sind es die vielen Millionen, die sich zuvor auf den Straßen gezeigt haben? Die Massen bei den Trauerfeiern für den getöteten General Qasem Soleimani hätten gezeigt, dass die Iraner hinter ihrer Führung stehen. Die Feinde des Irans würden die jetzigen regierungskritischen Demonstrationen nutzen, um die Islamische Republik und die Revolutionsgarde in Frage zu stellen, so Khamenei. Diese amerikanischen Clowns, die lügen, dass sie das iranische Volk unterstützen, sollten das echte iranische Volk sehen. Die USA würden nur vorgeben, die Demonstranten im Iran zu unterstützen, würden sie aber am Ende verraten und ihnen, so Khamenei wörtlich, einen Giftdolch in den Rücken rammen. Im Anschluss an das Gebet haben die iranischen Behörden landesweit zu Kundgebungen aufgerufen, mit denen die Gläubigen ihre Unterstützung für die iranischen Streitkräfte und die Revolutionsgarden hervorheben sollen.
Bundesweit lassen die Bäuerinnen und Bauern derzeit ihrem Ärger freien Lauf. Die niedrigen Preise für Agrarprodukte bringen viele Höfe an den Rand der Pleite. Viele Landwirte kritisieren auch die strengeren Vorschriften bei der Düngung und beim Tierwohl. Die Proteste, die erreichten natürlich auch die Messehallen in Berlin, wo heute die Grüne Woche fürs Publikum eröffnet wurde. Dieter Nürnberger.
Pünktlich zum ersten Tag der Grünen Woche in Berlin rollten auch die Traktoren, und zwar gleich in mehreren Städten. Protest gegen eine Agrarpolitik, die die Interessen und Nöte vieler Landwirte aus dem Blick verloren habe. Aufgerufen hatte die noch recht junge Initiative Landschaft Verbindung. Und im Gegensatz zu früheren Protesten, wo auch Vertreter rechtspopulistischer Strömungen lautstark mitmachten, gab man heute auch den sogenannten etablierten Parteien eine Bühne. In Berlin warb deshalb beispielsweise Corinna Konrad, Agrarexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, dafür, den Dialog nicht abreißen zu lassen.
Auch wenn die Hand weggeschlagen wird, muss man sie trotzdem wieder reichen, und dann geht's weiter, weil nur so können wir die Betriebe auch zukunftsfähig und in die nächste Generation führen.
Ein paar Kilometer weiter öffnete am Morgen die Grüne Woche ihre Pforten, die weltgrößte Messe der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Dass die Stimmung unter den Landwirten derzeit nicht die beste ist, ließ schon vorab der Deutsche Bauernverband verlauten. Die Investitionsbereitschaft gehe zurück. Nach Berlin ist auch Axel Rieke gekommen, ein Milchbauer aus Bayern.
Ja, die Stimmung ist generell nicht so super gut, weil wir ja durch Auslandsprodukte immer wieder unter Preisdruck geraten und weil wir eigentlich staats- und industrieabhängig gemacht werden, dass eigentlich das Produkt den Preis, den es eigentlich erzielen sollte, nicht erzielen kann.
Glaubt man den Experten, dann ist die Grüne Woche politischer denn je. Klimaschutz ist ein großes Thema. Das Umweltbundesamt schreibt der Landwirtschaft hierzulande einen Anteil von rund 7% am Ausstoß der Treibhausgase zu. Handlungsbedarf, auch für Joachim Ruckwied, dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes.
Beispielsweise haben wir uns das Ziel gesetzt, neben der generellen Reduktion der Emissionen bis 2030 um 30% den Anteil von Gülle in Biogas, im Moment haben wir so 20-25%, auf 60% zu erhöhen. Auch das hätte am Ende eine Emissionsreduktion zur Folge.
Erstmals auf der Grünen Woche vertreten ist die Fridays for Future-Bewegung. Die jungen Klimaschützer wollen auf jeden Fall weniger Agrarindustrie, stattdessen mehr Wertschätzung für Lebensmittel, sagt Niklas Schober.
Dass man auf jeden Fall auf Massentierhaltung verzichten sollte. Fleisch essen ist jetzt an sich nichts Schlimmes, aber Massentierhaltung eben schon. Und eben auch fair und lokal, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte.
Mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft fordert auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Hähnchenschenkel für lediglich ein paar Eurocent, das sei so wörtlich unanständig. Doch Kritiker wie Felix Prinz zu Löwenstein vom Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft beruhigt das nicht. Besonders auf europäischer Ebene engagiere sich die Regierung viel zu wenig.
Aber wenn wir nicht heute sagen, dass wir am Ende eines Prozesses eine Agrarpolitik brauchen, die für mehr Klima, Tier- und Umweltschutz sorgt, und zwar ausschließlich das tut, sondern immer noch an diesem alten Schema von Einkommensübertragungen hängen, die je mehr Fläche einer hat, umso größer einen belohnt, dann machen wir was falsch.
Und auch morgen werden die Proteste weitergehen. Dann versammeln sich in Berlin all jene, die für eine nachhaltigere Agrarpolitik werben wollen. Rund 10.000 Teilnehmer werden erwartet.
Die Grüne Woche wird also begleitet durch massive Proteste der Bauern gegen die problematische Lage vieler bäuerlicher Betriebe durch die niedrigen Preise unter anderem. Der Bundestag, der debattierte vor diesem Hintergrund heute den aktuellen Agrarbericht, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Birte Sönnigsen.
Wenige hundert Meter von den Traktoren am Brandenburger Tor entfernt hat der Bundestag über den agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung debattiert. Darin geht es um die Lage der Landwirtschaft in Deutschland und um Ziele für die Zukunft. Einig waren sich fast alle Fraktionen, dass es in Zukunft nur gemeinsam gehen kann. Das betonte auch Matthias Miersch von der SPD.
Weder die Landwirte noch Umweltverbände noch Verbraucherschutzverbände werden alleine jeweils für sich zukünftige Agrarpolitik gestalten können. Es wird nur gemeinsam gehen.
Nur 13% der Einnahmen kommen laut Bundesregierung bei den Landwirten an. Alle seien gefragt, die Situation der Bauern zu verbessern, auch die Verbraucher. Die wünschen sich zwar häufig eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Landwirte, im Supermarkt zählt dann aber häufig doch etwas anderes, der Preis. Benjamin Emanuel Hoff von der Linkspartei kritisiert deshalb,
dass die Geiz-ist-geil-Kultur in unserem Land über lange Zeit dafür gesorgt hat, dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit dem Rücken an der Wand stehen und sich vor diesem Hintergrund entscheiden und sich die Frage, die existenzielle Frage am Eintritt ins Berufsleben stellen, kann ich mir das eigentlich leisten, in einen landwirtschaftlichen Betrieb einzusteigen?
Auch Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner betonte erneut, dass Lebensmittel in Zukunft teurer werden müssen.
Nahrungsmittel. Wenn dort um jeden Cent gefeilscht wird, dann sage ich, ja, wir alle haben Verantwortung und können es nicht nur abschieben an andere.
Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung weiter wachsen. Schätzungen gehen davon aus, dass dann 2 Milliarden Menschen zusätzlich ernährt werden müssen. Eine Herausforderung auch für die deutsche Lebensmittelindustrie. Schon jetzt verdienen die Bauern in Deutschland rund jeden dritten Euro über den Export. Aber wie soll die Lebensmittelproduktion der Zukunft aussehen? Die Ministerin will, dass nachhaltiger produziert wird.
Weil Nachhaltigkeit heißt immer Ökologie, Ökonomie und das Soziale mit im Blick haben. Und was wir versuchen, sind eben keine schnellen Antworten.
Frank Sitter von der FDP warf der Regierung Ideenlosigkeit vor und kritisierte unter anderem, dass Deutschland bei der Digitalisierung in der Landwirtschaft deutlich hinterherhinke. Während die Bauern in Berlin weiter protestieren, waren sich im Bundestag viele einig, dass mehr miteinander geredet werden muss. Alois Gehrig von der CDU stellte am Ende der Debatte fest, dass sich der Ton schon jetzt verändert habe.
Ich stelle mit einiger Freude fest, die Tonlage gegenüber unseren Bauern, die hat sich hier quer über alle Fraktionen, wenn es auch einzelne Ausnahmen gibt, wesentlich verändert und das ist gut so.
Fraglich, ob das bei den protestierenden Landwirten in Berlin auch so angekommen ist.
Dass die Grundrente kommen soll, darin sind sich Union und SPD einig. Im Koalitionsvertrag hatten sie sich bereits darauf verständigt. Die Frage ist nur, wie genau soll sie umgesetzt werden? Die Pläne von Sozialminister Hubertus Heil von der SPD gehen nämlich über das hinaus, was im Vertrag vereinbart wurde und beim Treffen des Koalitionsausschusses im vergangenen Jahr. Er möchte nämlich, dass auch Personen, die 33 Jahre lang gearbeitet haben, einen Teilanspruch auf Grundrente haben. Und das wiederum bringt die Sozialpolitik der Union auf. Mehr dazu von Volker Fintemer.
Es war abzusehen, dass die erneute Kritik der Union nicht lange auf sich warten lassen würde. Die war auch nach der vorläufigen Einigung im Koalitionsausschuss Mitte November nicht wirklich abgebrochen, sondern nur zeitweise verstummt. Mit dem gestern von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgelegten Entwurf für die Ressortabstimmung sind die alten Bedenken wieder da und neue hinzugekommen. Im Mittelpunkt steht jetzt allerdings die Finanzierungsfrage. So hat der CDU-Mittelstandspolitiker Carsten Linnemann der Bild-Zeitung gesagt, für die Finanzierung gebe es keine Lösung. Die SPD will das Vorhaben mit den Einnahmen der geplanten Finanztransaktionssteuer umsetzen. Der Gesetzentwurf verstoße gegen die in der Koalition getroffenen Vereinbarungen. Es gebe keine solide Gegenfinanzierung und keine umfassende Einkommensprüfung, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Bloss den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und im WDR erklärte CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach:
Also das Ganze ist Stückwerk und kann so nicht ins Gesetz kommen, obwohl wir natürlich jetzt endlich liefern wollen. Also da ist schlampig gearbeitet worden.
Nach dem Entwurf von Hubertus Heil für die Ressortabstimmung sollen Geringverdiener die Grundrente bekommen, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten vorweisen können. Das sind vor allem Zeiten, in denen Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund einer Beschäftigung oder wie Kindererziehung und Pflegetätigkeit gezahlt wurden. Nach dem korrigierten Entwurf soll der künftige Zuschlag zur gesetzlichen Rente bereits nach 33 Versicherungsjahren beginnen und bis zur Grenze von 35 Jahren ansteigend berechnet werden. Die Union verlangt zudem weitere Klarstellungen zur Höhe des anrechenbaren Einkommens. Den vollen Rentenaufschlag erhalten nur diejenigen, deren monatliches Einkommen als Rentner nicht über 1.250 Euro bei Alleinstehenden und 1.950 Euro bei Ehepaaren liegt. Dabei sollen unverheiratete Lebenspartner nicht berücksichtigt werden, was die Union nicht hinnehmen will. Finanziert werden soll die Grundrente zum Großteil über eine künftige Finanztransaktionssteuer. Aber da gibt es beim vorliegenden Entwurf eine wichtige Einschränkung.
Der Gesetzentwurf ist ohne den Finanzierungsteil in der Ressortabstimmung,
sagt Franziska Haas, die Sprecherin von Arbeitsminister Hubertus Heil, weshalb die Frage sogleich an das zuständige Finanzministerium weitergereicht wurde, wie es um die von Finanzminister Olaf Scholz im vergangenen Dezember angestoßene europäische Regelung steht.
Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da bald zu einer Einigung kommen mit diesen Mitgliedstaaten und die Gespräche laufen. Ein Zeitplan ist, hieß mal zeitnah, mehr kann ich Ihnen aber zu dieser weiteren Konkretisierung nicht sagen,
erklärte Christina Wogatzki, stellvertretende Sprecherin des Finanzministeriums. Derweil wirft die Linke der CDU eine erneute Verzögerungstaktik bei der Grundrente vor. Die Union versuche einmal mehr, die Einführung der Grundrente mit Scheinargumenten zu verzögern, sagte Parteichef Bernd Rixinger der Nachrichtenagentur AFP. Dass sie jetzt die fehlende Finanztransaktionssteuer als Hindernis anführe, sei blanker Hohn. Denn seit Jahren sei die Bundesregierung nicht in der Lage, diese Steuer einzuführen, fügte Rixinger hinzu. Bei einem Bundeshaushalt von knapp 360 Milliarden Euro könne nicht behauptet werden, dass die 1,4 Milliarden für eine Grundrente fehlen würden, zumal die Bundesregierung erst Anfang dieser Woche einen Haushaltsüberschuss von 13,5 Milliarden Euro für das vergangene Jahr verkündet habe.
Eigentlich wollten Linke, SPD und Grüne in Thüringen heute ihre Minderheitskoalition unter Dach und Fach bringen. Inhaltlich ist es auch gelungen, aber es gibt weiter Streit ums Personal. Henry Bernhard.
Politiker, die ihren frisch ausgehandelten Koalitionsvertrag vorstellen, treten für gewöhnlich mit von langen Sitzungen gezeichneten, aber auch entspannten Gesichtern vor die Kamera. Normalerweise. Den drei Spitzen von Linken, SPD und Grünen ist das heute nicht so ganz leicht gefallen. Das Lächeln wirkte gefroren, denn man ist sich inhaltlich einig geworden, nicht aber in der Frage der Verteilung der Ministerien. Nach 10 Stunden Verhandlungen hatte man sich am Donnerstagabend ergebnislos vertagt. Dennoch verkündeten die Parteispitzen die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages. Soziales, Ökologie, Bildung. Erst auf Nachfrage der Journalisten äußerte sich Susanne Hennig-Welsow, Parteivorsitzende der Linken, zum Streit hinter verschlossenen Türen.
Na, ich dachte, das fällt nicht auf, aber... Und nein, aus meiner Sicht ist das Projekt nicht gefährdet, sondern ich bin optimistisch, dass wir am 5. und am 6. Februar Bruno Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen.
Der Plan der Linken und Sozialdemokraten war gewesen, dass sich kaum etwas ändert. Alle Ministerienzuschnitte sollten so bleiben, wie sie sind, auch die Verteilung unter den Koalitionspartnern. Sogar die Minister sollten nur wenige Wechsel erfahren. Dabei wollten aber die Grünen nicht mitspielen. Schon lange bevor das in den Koalitionsverhandlungen überhaupt thematisiert werden sollte, machten sie ihre Ansprüche geltend. Zum Ärger der Koalitionspartner. Landwirtschaft und Forsten müsse mit in das von den Grünen besetzte Umweltministerium. Der grüne Fraktionsvorsitzende Dirk Adams sagte schon im Dezember:
Richtig ist, dass wir Grüne ja immer gesagt haben, wir brauchen auch den Teil Landwirtschaft, um Umweltpolitik richtig machen zu können. Im Übrigen ist das auch Landwirtschaftspolitik, die man nur richtig machen kann, wenn man diesen Umweltaspekt immer mit dabei hat. Das ist der Weg, den Bündnis 90 Die Grünen anbieten will und kann.
Das aber will Bodo Ramelow nicht, das wollen seine Linken nicht. Vor 5 Jahren wurden Landwirtschaft und Forsten extra aus dem Umweltministerium herausgelöst und an das linksgeführte Infrastrukturministerium angegliedert, weil die Bauern sich nicht von einer grünen Ministerin regieren lassen wollen. Das machten sie in dieser Woche auch nochmal auf einer Demonstration vor dem Erfurter Landtag deutlich. Die amtierende und designierte Umweltministerin Anja Sigismund von den Grünen aber will die Landwirtschaft unbedingt in ihrem Ministerium. Äußern will sie sich dazu aber nicht.
Die offenen Fragen klären die drei Koalitionspartner in den dafür geeigneten Räumen.
Und noch einen zweiten Streitfall gibt es. Die Grünen wollen das Justizministerium nicht mehr, zumal ihr Minister Dieter Lauinger nach diversen Ungeschicklichkeiten, die auch zu einem Untersuchungsausschuss führten, nicht mehr ministrabel ist. Die Grünen wollen stattdessen das Infrastrukturministerium, das in linker Hand ist. Auch das kann Dirk Adams begründen.
Natürlich gibt es Häuser, wie zum Beispiel die Abteilung Verkehr und Bauen im TMI, wo man besonders viel grüne Politik umsetzen kann, weil da geht es um Klimaschutz, da geht es um guten ländlichen Nahverkehr, da geht es um Radverkehr und da braucht Thüringen dringend Impulse, die wir Grüne geben können.
Linke und SPD sehen das anders und sind von den Grünen zunehmend genervt. Eine Partei mit 5,2% könne froh sein, wenn sie überhaupt zwei Ministerien bekomme. Die Linken-Chefin Susanne Hennig-Welso kommentierte diese Woche trocken:
Und es wird niemand aus der Koalition aussteigen, weil irgendwelche Wünsche nicht erfüllt werden. Also ich bin da relativ entspannt. Ja.
In der nächsten Woche sollen die Verhandlungen weitergehen.
Beim Umgang mit Rechtsextremen lautet oft die Kritik, dass auch die Justiz nicht schnell und hart genug reagiere. Das kann man dem Landgericht Dresden wohl nicht unterstellen. Es verurteilte 5 Männer und eine Frau heute zu recht hohen Haftstrafen. Bastian Brandau.
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Das Verfahren habe gezeigt, dass dieses Brecht-Zitat aktueller sei denn je, so der vorsitzende Richter bei der Verkündung des Urteils. Zwischen 2 Jahren und 10 Monaten und 6 Jahren Haft für die 6 Angeklagten. Wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen, gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch. Einer der Angeklagten wird nach Jugendstrafrecht verurteilt. Sie seien keine harmlosen, besorgten Bürger, die nur ihre Meinung sagen wollten, so der vorsitzende Richter weiter. Thomas Ziegler, Sprecher des Landgerichts Dresden.
Die Kammer hat auch klargestellt, dass die Angeklagten hier sämtlich aus zutiefst rassistischen Motiven gehandelt haben und also auch dem Nationalsozialismus anhängen. Es gibt ja auch entsprechende Durchsuchungsergebnisse, also Bilder von Hitler, Hakenkreuze etc., die Gesinnung der Angeklagten eindeutig belegen.
In den Jahren 2015 und 16, so sieht es das Gericht als erwiesen an, verüben die Angeklagten teilweise mit Sprengstoff Anschläge auf Asylunterkünfte und ein linkes Wohnprojekt in Dresden, greifen aus rassistischen Motiven Menschen auf offener Straße an und fügen ihnen Verletzungen zu. Auch bei den Ausschreitungen in Heidenau und dem Sturm von über 200 Neonazis auf den als links geltenden Leipziger Stadtteil Konnewitz sind demnach Angeklagte dabei. Dabei agieren die Mitglieder der Freien Kameradschaft Dresden konspirativ und gemeinsam mit anderen extrem rechten Gruppen, wie etwa den verurteilten Rechtsterroristen der Gruppe Freital. Mit seinem Urteil bleibt das Gericht hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück, die bis zu 7 Jahre gefordert hatte. In seinem Plädoyer hatte der Staatsanwalt mehrfach auf die Rolle der Pegida-Bewegung bei der Vernetzung rechtsextremer Gruppen in Dresden hingewiesen. Dieser und andere Prozesse hätten diese Vernetzung in den vergangenen Jahren deutlich gemacht, sagen ProzessbeobachterInnen wie Andrea Hübler. Für den Verein RAA Sachsen berät sie Opfer rechter Gewalt.
Und da ist schon einiges, was hier 2015 und 16 uns als Opferberatung auch massiv beschäftigt hat in der Betreuung der Betroffenen von diesen Taten ans Licht gekommen. Wobei wir auch sagen müssen, dass auch nach wie vor einige der Taten noch im Dunkeln liegen und die hier Verurteilten bis heute dazu schweigen. Und ich denke, dass da noch deutlich mehr viel Wissen da ist über Taten, die in der Zeit stattgefunden haben.
4 der 6 Angeklagten sind mit dem heutigen Urteil zunächst auf freiem Fuß. Weil sie mit der U-Haft einen Großteil ihrer Strafe abgesessen haben, sieht das Gericht keinen Haftgrund mehr. Sichtbare Zufriedenheit darüber bei diesen Angeklagten und ihren Unterstützern aus der extrem rechten Szene im Zuschauerbereich. Nur gegen einen der Angeklagten hält das Gericht den Haftbefehl wegen zahlreicher auch einschlägiger Vorstrafen aufrecht. Politiker von CDU, Grünen und der Linken in Sachsen begrüßten die Gerichtsentscheidung als wichtiges Signal im Kampf gegen den Rechtsextremismus. Gegen das Urteil ist Revision möglich.
Die ehemalige Kapitänin des Seenotrettungsschiffs Sea-Watch 3, Carola Rakete, sie hat heute einen juristischen Erfolg verbucht. Das Kassationsgericht in Rom wies den Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen ihre Freilassung nämlich zurück. Jörg Seiselberg.
Das Urteil, sagt ein Sprecher der Rettungsorganisation Sea-Watch, sei eine erfreuliche Nachricht. Es bestätige, Carola Rakete habe nichts falsch gemacht, als sie als Kapitänin des Sea-Watch im Juni vergangenen Jahres mit 40 geretteten Menschen an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist. Mit seiner heutigen Entscheidung stellt das Kassationsgericht in Rom fest, die zuständige Untersuchungsrichterin habe richtig gehandelt, als sie Carola Rakete freiließ. Die Deutsche war damals vorübergehend in Hausarrest, weil sie sich über das Verbot, in Lampedusa einzulaufen, hinweggesetzt hatte und beim Anlegen mit der Sea-Watch gegen ein Schiff der Finanzpolizei geprallt war. Das zuvor wochenlange Ringen, ob die Menschen auf der Sea-Watch nach Italien gebracht werden dürfen, war damals internationales Medienthema. Der seinerzeitige Innenminister Italiens Matteo Salvini hatte Rakete wegen des Einlaufens in Lampedusa als Verbrecherin bezeichnet. Auf das heutige Urteil hat Salvini auf Twitter reagiert. Er nennt die Entscheidung des obersten italienischen Gerichts eine Schande.
Aus Rom waren das Informationen von Jörg Seiselberg. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem zu den Bauernprotesten und der Eröffnung der Grünen Woche. Am Mikrofon war Dirk Oliver Heckmann. Schönen Abend.